Ja, herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge. Es ist Weihnachten und wir haben eine ganz besondere Weihnachtsgeschichte, die meine Gästin Sarah Ploss mitbringt. Und sie bringt sie nicht einfach nur mit, es ist ihre ganz eigene Geschichte. Und diese beginnt mehr oder weniger am 23. Dezember 1992. Ein Tag, der für Sarah alles verändert hat. Warum das so ist, möchte ich Sarah lieber in ihren eigenen Worten erzählen lassen. Aber so viel, es geht um Herkunft, Verlust und das Wiederfinden von Identität. Ich möchte mit Sarah heute über das Wort Familie sprechen und wie sie dieses Wort für sich selbst definiert. Wir reden über die 7 Monate davor, über die Familie, aus der sie stammt und vielleicht besser gesagt über die Menschen, von denen das eigene Leben ausgeht und darüber, was es bedeutet, in einer Pflegefamilie groß zu werden. Es geht um Fragen, die vielleicht nie ganz beantwortet werden, um den Umgang mit der eigenen Geschichte, um Empathie, Kraft und Mut und natürlich auch um Weihnachten. Dieses Fest, das so viele Emotionen in sich trägt. Danke, dass du bereit bist, deine Geschichte heute mit uns zu teilen, Sarah. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt, Sarah Ploss.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier darüber sprechen darf. Also ich komme mal direkt zum Punkt. Ich werde natürlich hin und wieder gefragt, kannst du die Geschichte erzählen? Wie war das denn? Wie ging es dir damals? Wie geht es dir heute? Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Möglichkeit habe, darüber zu sprechen. Wahrscheinlich wirst du mich irgendwann dann auch fragen, warum?
Ja,
Es ist mir ein ganz besonderes Anliegen, gerade zur Weihnachtszeit. Ich glaube, gerade heutzutage brauchen wir viele gute Geschichten. Meine Geschichte ist eine gute. Spoiler, der Weg dahin, das zu sehen, war ein langer. Aber umso mehr freue ich mich heute natürlich, darüber sprechen zu dürfen, dass du dem Thema einen Raum gibst.
Ja, ich würde ganz ehrlich tatsächlich mit dieser Frage schon anfangen wollen. Jetzt mal ehrlich gesagt, wie geht es dir denn in dieser Jahreszeit?
Mal so, es ist ein Up and Down, es ist ein kleiner Rollercoaster. Entschuldigung, wenn ich hier immer mal wieder so englische Wörter reinspreche.
Ja.
Ich bin dieses Jahr ausgewandert nach Irland und es ist das erste Mal, dass ich die Weihnachtszeit jetzt auch in einem anderen Land erleben werde. Und generell ist die Weihnachtszeit immer schon so ein bisschen emotional herausfordernd für mich. Einfach, weil sie dieses ganze Thema immer noch mal ein bisschen präsenter macht als im Rest des Jahres. Und ja, per se mag ich die Weihnachtszeit sehr, jetzt in diesem Jahr, aber natürlich noch ein bisschen weiter entfernt von meinen Eltern, von meiner Familie zu sein. Das ist was Neues für mich, eine neue Erfahrung.
Meinst du, dass die Weihnachtszeit per se eine emotionale ja eh getragene ist und deswegen das Ganze vielleicht nochmal anders hochkommt? Oder ist es tatsächlich so, dass diese Geschichte, die wir heute erzählen wollen, ja irgendwo am 23. Dezember beginnt und dieses Datum das auch so festmacht?
Also ich glaube, dass per se generell für viele, viele Menschen da draußen die Weihnachtszeit aufwühlend ist, weil natürlich wir alle kämpfen so ein bisschen mit dieser vielen Dunkelheit draußen und wir sehen diese Häuschen, in denen warmes Licht brennt und in denen glückliche Familien sind und unabhängig jetzt von meiner eigenen Geschichte ist natürlich Weihnachten immer sehr emotional und natürlich auf Zusammenkommen, auf das Thema Familie bezogen und ja, unabhängig, ob man jetzt adoptiert ist, ob man eine Pflegefamilie hat, ob man eine leibliche Familie hat, ich glaube, überall gibt es immer mal wieder ein bisschen Reibungen oder Herausforderungen und ich glaube, gerade deshalb ist Weihnachten so eine Zeit im Jahr, die manches immer so ein bisschen hervorholt, was man vielleicht im Rest des Jahres ein bisschen covern könnte.
Ja, das glaube ich auch. Es holt so die Essenz raus auf ganz vielen Ebenen. Gutes und Schlechtes, Familie ist ja per se immer eh schon ein Rollercoaster, um das mal so zu sagen, wie du es gesagt hast. Wollen wir mal am 23.12.92 beginnen?
Können wir gerne machen.
Passiert?
Das wird dich jetzt überraschen, aber ich habe keine Erinnerung in dem Sinne, weil ich zu der Zeit 7 Monate alt war. Meine Geschichte und alles, was ich erzähle, basiert, wenn es um diese Zeit konkret geht, auf Notizen, auf Niederschriften, die notarlich beglaubigt sind. Es sind Records aus Krankenhäusern, von Institutionen, vom Jugendamt, Erzählungen meiner Eltern, die damals natürlich alles dokumentiert haben. Also darauf stützt sich meine Geschichte. Nicht auf persönliche Erinnerungen in dem Fall. Ja, es war der 23.12. und eigentlich ist ja Weihnachten so richtig schön und ruhig und besinnlich im besten Fall. Und für meine Eltern war es das damals nicht. Meine Eltern hatten zu der Zeit schon viel Erfahrung damit, immer mal wieder Pflegekinder aufzunehmen. Immer auch nur für wenige Tage, wenn es konkret darum ging, dass ein Kind kurzzeitig, kurzfristig einen sicheren Ort brauchte. Und bevor ich zu meinen Eltern kam, aus heiterem Himmel, hatten sie eigentlich für sich schon beschlossen, ja, das war's, wir machen das nicht mehr. Wir sind jetzt in einem gewissen Alter und das Thema ist für uns durch. Und meine Mutter ist am Morgen des 23. arbeiten gegangen. Und dann kam doch nochmal ein Anruf von einer Bekannten. Meine Mutter war damals beim Weißen Ring, einer Schutzorganisation. Und dann kam ein Anruf und dann hieß es, Mensch, wir haben hier ein kleines Mädchen, die braucht wirklich, wirklich dringend ganz schnell einen sicheren Ort und ein behütetes Dach über dem Kopf. Warum und wieso, darauf gehe ich noch ein. Und dann sagt meine Mutter, ja gut, dann machen wir das. Ich glaube, sie hat meinen Vater nicht mal gefragt. Sie hat einfach gesagt, gut, was auch immer, machen wir, es ist Weihnachten. Und so kam es, dass ich dann am 23. bei meinen Eltern wortwörtlich in einer komplett verschmutzten, verschimmelten, dreckigen Liege-Tragetasche vor der Haustür, durch die ich heute noch gehe, abgelegt wurde. Bitteschön. Und da standen sie. Und sie hatten keine Babyausrüstung zu Hause, sie hatten gar nichts. Und während andere zur Weihnachtszeit dann in die Stadt fahren und Geschenke kaufen, sind meine Eltern los und haben eine komplette Grundausrüstung für ein Baby gekauft. Und das war dann deren Weihnachten. So ein bisschen anders als erwartet. Ich glaube, wenn ich sie heute fragen würde, würden sie sagen, ja, das war aufregend und schön.
Lebten denn zu dem Zeitpunkt andere Kinder in dem Haushalt noch?
Nein, nein. Also wie gesagt, das Thema Kinder war für meine Eltern komplett abgehakt. Die haben sich mental schon darauf eingestellt, ohne Kinder alt zu werden.
Aber du hattest gesagt, dass sie schon mal vorher Pflegekinder aufgenommen haben. Mhm. Also sie haben per se sozusagen Erfahrung mit Kindern, auch wenn es nicht die leiblichen sind.
Genau, sie haben sehr, sehr viel Erfahrung mit Kindern. Und ja.
Jetzt ist es ja so bei Pflege, also ich hab mal eine Pflegemama interviewt, Lilly, die kennt man vielleicht auch von Instagram, ich weiß nicht, ob ihr euch auch persönlich kennt, die auch immer mal wieder Pflegekinder aufgenommen hat und jetzt eins tatsächlich auch im Endeffekt adoptiert hat. Und es ist ja ein langer Prozess, wo man nicht weiß, was passiert mit diesem Kind, was man aufnimmt. Bleibt es bei einem, wird es wieder zurückgeführt in die Ursprungsfamilie, wird es adoptiert von einer fremden, also einer neuen Familie. Wie war das bei dir? Also war schon klar, du mögest auch dort bleiben oder war erstmal alles total schwammig?
Es war komplett schwammig. Es hieß wirklich nur auf begrenzte Zeit, ad hoc brauche ich ein behütetes Dach über dem Kopf. Und wie es meine Eltern mir erzählt haben, ist, dass sie sich einfach sehr, sehr schnell in mich verliebt haben. So. Also sie konnten mir angeblich nicht widerstehen. Ich war wahnsinnig liebesbedürftig. Also man aus Erzählungen weiß ich, allein wenn man mich nur angeguckt hat, war ich head over heels und habe große Augen bekommen und das ist angefangen zu lächeln. Woher das alles rührt, darüber können wir gerne auch noch sprechen. Aber es war zu dem Zeitpunkt keineswegs absehbar, dass ich längere Zeit dort bleiben würde. Als es dann soweit war, weil wir gerade bei dem Thema sind, war es ein 4 Jahre langer Kampf, der meine Mutter vor allem sehr, sehr zermürbt hat. Ja. Weil, wie du schon sagst, man baut eine Beziehung auf, man baut eine Bindung auf. Und selbst wenn man dieses Kind, glaube ich, dann wieder weggeben würde, ich persönlich habe keine Erfahrung bisher, aber ich kann mir nur vorstellen, wie viel Sorge dann man mit sich trägt, wenn man liebt.
Ja, das kann ich mir auch, also das glaube ich, das finde ich auch am allerschwierigsten bei diesem initialen, ich möchte einem anderen Menschen helfen, sozusagen mit zu berechnen, dass es sein kann, dass man auch diese Beziehung vielleicht wieder aufgeben muss oder sie sich auf jeden Fall ändert. Das stelle ich mir so schwer vor. Wenn du sagst, deine Eltern bekamen oder deine Mutter bekam einen Anruf, gab es noch weitere Informationen? Also hattest du einen Namen? Gab es die Informationen darüber, wie alt das Baby, was jetzt hilfebedürftig ist, ist? Ist es gesund? Gibt es irgendwelche Informationen darüber, wo es herkommt?
Soweit ich weiß, hatten meine Eltern gar keine Infos. Es hieß einfach hier, kleines Baby. Vielleicht wussten sie, dass ich 7 Monate alt bin und das war's. So, also alle Infos kamen dann so peu à peu. Um das mal kurz steckbriefartig runterzurattern, 7 Monate alt, komplett unterernährt. Ich wurde aus dieser Trage nie rausgenommen und ich habe kein Sonnenlicht gesehen in den ersten 7 Monaten, weswegen mir Vitamin B fehlte, Kalzium fehlte etc. Und meine Wirbelsäule komplett sich dieser Trage angepasst hat. Also ich hatte eine komplett gerade Wirbelsäule, keine S-Form, ziemlich schlechten Knochenbau. Ich wurde nie gewaschen oder gebadet. Also bis meine Eltern mich das erste Mal warm gebadet haben, habe ich mit Wärme überhaupt keine Berührung gehabt. Weder warme Milch noch warmes Wasser. Und das sind alles Sachen, die körperlich sehr, sehr viele Spuren hinterlassen haben. Also bis zu meinem 7. Lebensjahr habe ich jede Nacht in einem Gipskorsett schlafen müssen. Und all diese Jahre musste ein Elternteil immer wach bleiben, weil ich natürlich hätte ersticken können, hätte ich mich übergeben oder sonst was. Also es waren viele, viele Challenges, die sie vorher nicht wussten. Mhm. Ich glaube, es hätte auch nichts geändert, hätten sie es gewusst. Aber ja, ich kam da schon mit ein paar Baustellen. Mhm. Und das sind nur die physischen.
Ja. Wenn du sagst, du hast eigentlich keine tatsächliche Erinnerung mehr daran, also ich glaube daran und ich vermute du auch, dass der Körper trotzdem was speichert, ne? Also das Memory ist trotzdem irgendwie wie so ein Muscle Memory, das es ja gibt.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob du mal im Nachhinein irgendwelche Hypnoseformen, Therapien gemacht hast oder so. Wahrscheinlich hast du trotzdem eine Erinnerung an all diese Zeit, die, man sagt ja auch immer, so prägend ist, gerade die anfängliche. Mhm. Aber du hast gesagt, du kannst sozusagen deine Geschichte erzählen, beruhend auf den Informationen, die euch dann so peu à peu gegeben wurden, die auch notariell beglaubigt sind. Mhm. Die sind dann so Records aus dem Krankenhaus oder wer hat da Notiz geführt?
Mhm. Also erstmal, ich stimme dir vollkommen zu. Ich glaube, grundlegende Dinge, okay, ich sage auch, du hast auch das Wort, ich glaube, benutzt. Wir beide wissen, aber es ist wissenschaftlich belegt, was ja. in den ersten Monaten eines Lebens passiert mit einem Baby, das prägt. Mhm. Und das merke ich bis heute, da können wir auch gerne noch drüber sprechen. Damals im Krankenhaus war es so, dass Notiz darüber geführt wurde, beispielsweise, dass meine leibliche Mutter direkt nach der Geburt das Krankenhaus verlassen hat, und zwar ohne mich. Den Namen Sarah weiß bis heute niemand, wer mir den gegeben hat. Der war irgendwann einfach da. Es hat über 3 Tage gebraucht, bis überhaupt mal jemand sich darum gekümmert hat, zu hinterfragen, wo die leibliche Mutter zu diesem Baby ist. Es sind sehr, sehr viele Dinge damals schiefgegangen, die natürlich belegt sind. Also natürlich wird im Krankenhaus Record geführt und Dinge werden niedergeschrieben und all diese Dinge, die habe ich in einem Ordner und hin und wieder sitze ich da und gucke mir das alles an und versuche es zu verstehen. Ja.
Jetzt ist es ja, also erstmal angefangen damit, wann du geboren wurdest. Also man hatte gesagt, du bist so ungefähr 7 Monate alt. Das sieht man wahrscheinlich anhand von Statistiken, wie entwickelt du bist. Wobei das natürlich auch schwer nachzuvollziehen ist, wenn du so unterentwickelt oder unterernährt warst. Mhm. Hast du eine Art Geburtsurkunde oder Geburtstag für dich?
Ja, also ich habe einen Geburtstag und Geburtsurkunde mit schon einem neuen Namen. Also ich muss immer schmunzeln, wenn ich meinen Impfpass etc. sehe. Ich habe immer noch diesen alten, knittrigen, gelben Impfpass aus Anfang der 90er, ja. wo halt der erste Name direkt durchgestrichen ist und mit meinem heutigen Namen ersetzt wurde. Fühlt sich mal, als hätte ich schon mit 7 Monaten geheiratet. Ja, also ich habe all diese Dokumente und das ist auch alles belegt, aber ich wurde quasi... Und da, finde ich, wurden einfach so viele Fehler zu dieser Zeit gemacht. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich heute über dieses Thema sprechen möchte, weil diese Geschichte betrifft nicht nur mich, meine Eltern und meine leibliche Erzeugerin, sondern es sind einfach grundlegende institutionelle Fehler gemacht worden. Ich glaube, heute, mehr als 30 Jahre später, wissen wir allein psychologisch und pädagogisch, wie wichtig es ist, hier genauer hinzugucken. Aber wir müssen ja jetzt auch nicht drüber reden, welche Ressourcen wir haben in unserem deutschen System etc. Also ich will da auch niemanden persönlich ankreiden. Aber wozu haben wir all diese Institutionen, die sich um Kindeswohl kümmern sollen, wenn dann solche gravierenden Fehler gemacht wurden, wie in meinem Fall?
Ja, wirklich gravierend, die auch teilweise nicht auszumerzen sind. Ne? Also Sachen, die du jetzt dein Leben lang mit dir trägst, die man hätte, also selbst wenn die Umstände sozusagen nicht zu ändern sind, aber die man trotzdem hätte irgendwie ja, ausbügeln können, mehr oder weniger, oder gar nicht erst geschehen lassen können. Warst du denn, abgesehen von der Unterernährung, was jetzt schon, also essentiell ist, ansonsten gesund?
Mhm. Ja. Also mental und psychisch ist tatsächlich gar nichts aufgefallen. Wie gesagt, ich war wahnsinnig liebesbedürftig, weil ich in den 7 Monaten zuvor sowas wie Liebe einfach nicht erfahren habe. Da war ich sehr leicht zu bespaßen und zu entertainen. Und dann in den Jahren darauf gab es schon immer mal wieder Auffälligkeiten. Also ich konnte vor der Schule fließend lesen und schreiben. Und dann irgendwann in der 2. Klasse, glaube ich, hat man einfach mal aus Interesse, weil ich irgendwie so ein bisschen, heute hätte man wahrscheinlich gesagt ADHS, keine Ahnung, aber man hat dann irgendwann mal geguckt, was ist denn hier IQ-technisch so los? Und dann hat man festgestellt, dass ich komischerweise mit 8 Jahren den IQ eines Abiturienten hatte. Und irgendwie hat das so meine ganze Entwicklung so ein bisschen auf Trab gehalten, weil es dann immer wieder Fragen gab, sollte sie eine Klasse überspringen, wie machen wir das? Ich habe immer andere Aufgaben bekommen als andere SchülerInnen. Irgendwie dieses Thema des Andersseins, das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben.
Ja, gerade bei solchen Themen, wenn sowas aufkommt, was ja oft auch genetisch bedingt ist, stellt man sich ja wahrscheinlich die Frage, wo komme ich, also nicht nur deswegen, aber in dem konkreten Fall besonders, wo komme ich her? Also wer hat meinen Genpool so angemischt und kannst du dich daran erinnern, wann das erste Mal so für dich die Frage aufkam, wer ist eigentlich leiblich für mich verantwortlich gewesen, dass ich so zusammengesetzt wurde sozusagen genetisch, wie ich es heute bin?
Das war so mit 12, 13, so kurz vor Pubertät, wo man dann doch ja beginnt, auf Identitätssuche zu gehen, sich zu fragen, wie du schon sagst, wer bin ich, woher kommt all das in mir? Kurz dazu, ich glaube, dass in meinem persönlichen Fall die Gene einen sehr, sehr geringen Prozentteil ausmachen und tatsächlich die Umwelt, in der ich aufgewachsen bin, einen deutlich größeren Einfluss hatte, glücklicherweise. Aber es war schon so, dass ich irgendwann zu meiner Mutter dann gesagt habe, ja, also ich will jetzt wissen, wer das ist, ich möchte sie kennenlernen. Und meine leibliche Mutter hat all die Jahre nur 20 Kilometer entfernt von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, gelebt. Ich bin ihr auch begegnet bei einem Praktikum.
Und sie wusste, dass du es bist? Also du bist ihr begegnet oder wusste, es war beidseitig bekannt?
Ja, es war auch nicht zu übersehen. Also ich bin ihr wie aus dem Gesicht geschnitten. Und dann hat meine Mama, also wenn ich Mama sage, dann ist das immer die Frau, die mich großgezogen und von Anfang an geliebt hat, hat sie gesagt, ja gut, dann kann ich nichts machen. Im Nachhinein hat sie mir erzählt, das hat ihr das Herz gebrochen. Sie hatte panische Angst, dass plötzlich aus dem Nichts irgendeine magische Verbindung aufploppt, gegen die sie machtlos ist, wehrlos ist. Aber das hat sie damals komplett unterdrückt und hat mich da unterstützt und hat gesagt, okay, ich fahre dich hin, wir treffen deine leibliche Mutter auf einen Kaffee, machen wir alles. Und das haben wir auch gemacht und Gott sei Dank, das hat mir gar nichts gegeben. Also es hat mir die Erkenntnis gegeben, dass da nichts ist. Keine Verbindung, auch kein Bedürfnis, eine Verbindung aufzubauen. Das war eine fremde Frau. Und mit 12, 13 habe ich nicht die ganze Geschichte verstanden, besonders was in den ersten Monaten meines Lebens so vor sich gegangen ist. Aber je älter ich wurde, desto größer wurde diese Distanz gefühlt auch nur, weil ich einfach, ich würde nicht sagen, eine Wut in mir trage. Da wüsste ich, dass das nicht gesund ist, aber es ist schon eine Art Enttäuschung, zumal ich jetzt selbst in einem Alter bin, in dem ich seit Jahren einen Kinderwunsch habe und viel über solche Dinge nachdenke und ich einfach sehe, was hätte vermieden werden können.
Ich könnte total verstehen, wenn da Wut ist. Und gleichzeitig finde ich es sehr groß von dir, dass du das so einsortierst und sagst, Wut macht krank, auf eine Art hässlich, sage ich jetzt mal, und ungesund einfach. Aber man könnte das ja total verstehen.
Ja. Sie war sehr, sehr jung, meine leibliche Mutter, als sie meinen Bruder bekommen hat, ein Jahr vor mir. Und auch als sie mich bekommen hat, war sie noch sehr, sehr, sehr jung. Und ich habe auch so ein bisschen Grundstudium Psychologie, war selbst viel, habe viel Therapieerfahrung, logischerweise. Da war nie wirklich Wut, sondern eher, ich weiß um Dinge wie postnatale Depression. Wir alle haben Phasen im Leben, wo wir einfach Dinge falsch machen, weil wir nicht anders können. So. In dem Fall ist es einfach eine Wut, weil mein Kindeswohl wirklich gefährdet wurde und die Institutionen so viel hätten vermeiden können. Und ich glaube einfach, nichts spricht dagegen, wenn man, ich bin leider selbst noch nicht Mutter geworden, aber ich glaube, wenn man Mutter wird, kann ich mir nur vorstellen, durch wie viel man geht, hormonell, körperlich, emotional. Das ist so, ich stelle es mir als ein sehr einschneidendes Erlebnis vor. Und da hätte man einfach allein schon im Krankenhaus besser hingucken müssen, auf Signale achten müssen und dann vielleicht einfach Supportmöglichkeiten geben. Also ich mache ihr per se keinen Vorwurf, tatsächlich.
Und gibt es Kontakt zu dem Bruder? Also zu dem Bruder, zu deinem Halb wissen wir ja nicht.
Leiblichen Bruder.
Wisst ihr was über den Vater dazu? Also weißt du, ob es ein Halbbruder ist oder ein...
Das werde ich nie erfahren. Also bis heute, und ich werde es auch nie wissen, wer mein leiblicher Erzeuger ist.
Okay. Und hast du Kontakt zu deinem Bruder?
Ich kenne ihn und hin und wieder, vor allem zur Weihnachtszeit, durch seinen Beruf bedingt, begegnen wir uns hin und wieder und reden dann kurz miteinander und wir sind einander wahnsinnig wohlgesonnen. Es gibt aber einfach so wenige Überschneidungspunkte, weil wir so wirklich getrennt voneinander aufgewachsen sind, dass über ein paar nette Worte einmal im Jahr hinaus nichts, kein Bedarf von beiden Seiten, glaube ich.
Okay, ich würde ihn auch gerne ausklammern, weil er ist nicht anwesend und wir wissen nicht, was man, was er da erzählt haben möchte, aber es hatte mich einfach nur interessiert, ob es da einen Kontakt gibt, weil das ja irgendwie vielleicht auch eine Art von Anker bilden würde, wenn man zumindest zu irgendjemanden aus der Ursprungsfamilie noch so eine Art Verbindung hätte. Was weißt du denn über die ersten Monate? Weißt du dann noch konkreter, vielleicht ob es deiner Mutter auch nicht gut ging oder ist eigentlich die einzige Information, die du hast, dass du ja, dass es sich nicht um dich gekümmert wurde?
Das ist tatsächlich die einzige Information, dass ich komplett vernachlässigt wurde und einfach ja immer nur in einem dunklen Raum lag. In einem der Dokumente ist niedergeschrieben, dass ich glaube, ich war 4 oder 5 Monate alt und mir wurde halt immer nur so ein Fläschchen in diese Trage gelegt und es ist niedergeschrieben, dass ich mich dann selbst ernährt habe. Also ich habe mit meinen Füßchen dieses Fläschchen gegriffen und mich quasi selbst ernährt. Hat funktioniert. Also heute schmunzle ich darüber, weil ich glaube, dass also so einen kleinen Überlebenswillen kann man mir nicht absprechen, ja. Auch wenn der aus traurigem Ursprung heraus ist. Aber das sind all die Infos, die ich darüber habe. Und tatsächlich, ich denke relativ wenig nach. Es ist eher heute, mehr als 30 Jahre später, dass ich einfach schon, muss ich sagen, mit den emotionalen Schäden aus genau dieser Zeit zu kämpfen habe. Und das macht mich einfach wütend, weil das hätte vermieden werden können.
Ja. Hat deine Pflegefamilie, also deine Mama und dein Papa, so wie du sie nennst, haben die das gleich, sage ich mal, offen kommuniziert, sozusagen immer altersgemäß? Oder gab es so einmal diesen einen Abend, wo man sich auf die Couch setzt und das mal erzählt? Wie haben die das so, das wäre ja, glaube ich, auch interessant für alle anderen, die in einer ähnlichen Situation sind. Wie pflegt man diese Informationen ja, vorsichtig sozusagen in das neue, oder flechtet man sie vorsichtig in das neue Leben ein?
Also ich habe das Glück, in einer Familie groß geworden zu sein, wo man wirklich über Dinge spricht.
Ja.
Und meine persönliche Meinung, das ist wirklich meine persönliche, erfahrungsbasierte Meinung ist, dass der einzig richtige Weg ist, das von Anfang an immer wieder altersgerecht offen zu kommunizieren.
Ja.
Ich glaube, am Ende ist das für alle Beteiligten in dieser ganzen Situation die einzig richtige Lösung, weil das gar nicht erst zulässt, dass irgendwo über solche Themen Schleier gelegt wird. Weil am Ende des Tages ist es immer irgendwie da und ich glaube, kommuniziert man es nicht, glaube ich trotzdem, dass es sich irgendwie äußert. Ich weiß auch nicht, das ist meine persönliche Meinung. Ich persönlich schätze mich sehr glücklich, dass ich von Anfang an wusste, was Sache ist. Es ging los mit Worten wie Herzmama und Bauchmama. Dann so im Grundschulalter wusste ich schon, okay, ich bin adoptiert, ich habe 2 Mamas. Und so wurde das immer wieder altersgerecht kommuniziert und dann so kurz so um die Pubertät rum wurden mir noch mehr und mehr Infos gegeben und mit dem 18. Geburtstag dann habe ich auch all die Dokumente dann einmal ausgehändigt bekommen. Mhm. 16. oder 18., ja.
Ich überlege gerade, wann man dafür noch so ein anderes Gespür bekommt, auch bezogen auf vielleicht andere Kinder in der Kita, andere Mitschüler in der Grundschule, in der fortführenden Schule, weil das spielt ja wahrscheinlich auch irgendwann mal eine Rolle. Ne? Das ist ja dann auch, dadurch, dass es kein Geheimnis ist innerhalb der Familie, ist es ja sicherlich auch kein Geheimnis außerhalb der Familie. Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht, die vielleicht auch schmerzhaft waren, weil andere damit nicht umgehen konnten oder viel zu salopp damit umgegangen sind?
Ja, also ich glaube, es hätte auch Gutes gehabt, hätte ich es nicht gewusst, weil ich mich dann dementsprechend nicht so verhalten hätte. Ja. Es hat schon für Situationen gesorgt. Ich meine, ich war ein Kind. Kinder denken wenig darüber nach, was sie sagen. Die sprechen frei raus.
Ja.
Und ich habe dann halt auch gesagt, hey, ich habe 2 Mamas. Ich habe eine Herzmama, ich habe eine Bauchmama. Und so süß das klingen mag heute, hat das damals schon eher dafür gesorgt, dass ich anders gesehen wurde. Ich war anders als die anderen. Und wie wir wissen, Kinder können manchmal auch einfach gemein sein. Das hat sich schon geäußert, auch so ein bisschen in der Art von Mobbing. Ja.
Und dann hast du quasi immer die safe Bank zu Hause gehabt, als sicheren Hafen, aber ja eigentlich niemanden, der dich so außerhalb hätte mitverteidigen können.
Ja.
Das musstest du ja alles alleine bestreiten, ne?
Ich habe auch das Gefühl, dass man in den 90ern noch deutlich weniger darüber gesprochen hat als heute. Deswegen bin ich sehr froh, dass heute Adoption ein ganz großes Thema ist. Wir sprechen über so viele Themen offener. Das ist wirklich ein großer, großer Erfolg. Und ich glaube, Adoption wird heutzutage im selben Atemzug wie Kinderwunsch oft schon genannt. Und ich glaube, das ist ein großer Fortschritt.
Ja. Ist das auch so der Grund, warum du das so öffentlich erzählen möchtest, dass da aber noch mehr passiert und es so, was heißt normaler wird, das ist ja auch immer schwierig, dieses Wort normal.
Soll
aber
niemals wieder stigmatisiert werden. Also Adoption ist kein Thema, vor dem man Angst haben muss, nur solange man sich nicht darüber informiert. Und sobald man sich darüber beginnt zu informieren, stellt man hoffentlich fest, dass Adoption wahnsinnig viel Potenzial und ein großartiges Thema sein kann. Also es ist nichts, wovor man irgendwie Berührungsängste haben muss. Natürlich ist jede einzelne Geschichte individuell und ich kann mich sehr, sehr glücklich schätzen, das weiß ich auch, dass ich genau in diese Familie gekommen bin. Aber das ist genau der Grund. Ich will, dass man darüber spricht, dass viel mehr darüber bekannt ist und ich weiß natürlich auch um die gerade bürokratischen Hürden, die wir in Deutschland haben und dass das ein sehr, sehr zehrendes Thema sein kann, das sich jahrelang ziehen kann und ich kann auch vollkommen verstehen, wenn jemand sagt, ich habe so einen Kinderwunsch, aber ich kann nicht, also diese ganze Bürokratie, ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen bin. Mhm. Das finde ich auch sehr schade. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Potenzial, das zu optimieren.
Ja, du hast gesagt, dass es in deinem Fall ein vierjähriger Kampf war sozusagen. Mhm. War denn deinen Eltern gleich bewusst, okay, dieses Kind bleibt bei uns? Oder gibt es da irgendwann so einen Punkt, wo man sich sozusagen entscheiden muss und bis dahin läuft es einfach erstmal so vor sich hin? Wie läuft das, oder wie lief es bei dir ab, sagen wir mal so? Mhm.
Also in meinem Fall haben sie sich sehr schnell, warum auch immer, Hals über Kopf in mich verliebt. Ja. Wenn ich mir so die Bilder angucke, frage ich mich, woran das lag, weil ein süßes Baby war ich nicht. Für meine Eltern war ich das. Und für die war dann wirklich schon nach wenigen Wochen klar, wir möchten um sie kämpfen, wir möchten sie behalten, wir möchten sie großziehen und das ist jetzt unsere Sarah.
Ja.
Und diese 4 Jahre lang, bis wirklich final Siegel vom Notar auf diese Adoptionsurkunde war, die waren wirklich sehr zermürbend. Weil, wie du vorhin schon angedeutet hast, du hast immer diese Sorge, dass es jeden Moment an der Tür klingeln kann oder ein Anruf kommt. Und das heißt, so, wir haben jetzt eine neue Familie. So, das Kind kommt zurück zur Mutter. Das war's. Gebt uns die Sachen. Wir nehmen das Kind mit. Und dann sitzt du plötzlich in einem leeren Haus und all das.
Schreckliche Vorstellung, ja.
Ja. Und das hatten sie halt wirklich 4 Jahre, weil die Ämter immer wieder unschlüssig waren. Ist meine leibliche Mutter imstande, 2 Kinder großzuziehen? Ist sie es nicht? Meine Eltern wollten tatsächlich uns beide adoptieren. Also ich habe noch einen leiblichen Bruder. Das hat dann nicht stattgefunden, weil damals die Institutionen gesagt haben, nein, ein Kind schafft sie, das andere Kind geben wir weg. Also es sind auch so Sachen, Wahnsinn, die ich heute natürlich in Frage stelle. Es hat wenig Sinn, das in Frage zu stellen, weil sich es nicht ändern lässt. Aber trotzdem wirft es, glaube ich, Fragen auf, die auch heute noch aktuell sind.
Also dann trennt man leibliche Geschwister noch voneinander. Es ist wirklich so verworren, weil natürlich ist es auf der einen Seite gut, dass es dass Dinge geprüft werden. Ne? Mhm. Also hätte ja auch sein können, dass du vor einer Familie vor der Tür liegst, die das alles gar nicht hätte handeln können und dann ginge es dir vielleicht heute schlechter, als es dir geht. Mhm. Dennoch kann jeder Mensch auf dieser Welt ein Kind in die Welt setzen und es wird gar nichts geprüft. Und es wird gar nicht geguckt, ob dieser Mensch dazu in der Lage ist, noch ein weiteres Kind in die Welt zu setzen. Auch ein Teil ja deiner Geschichte. Und dann trennt man tatsächlich diese beiden Geschwister. Wie du schon sagst, man darf eigentlich gewisse Fragen gar nicht stellen, weil es darauf keine Antworten gibt. Aber es ist wirklich schwer zu begreifen.
Trotzdem dürfen wir nicht aufhören, sie zu stellen.
Ja, es ist. Ja. Okay, also nach wie vor, du bist adoptiert, ganz offiziell. Du hörst dieser Familie sozusagen auch auf dem Papier an.
Ja.
Und du fühlst dich auch dieser Familie zugehörig.
Ja. Also es gab nie was anderes für mich.
Es gab nie was anderes.
Ich glaube, das ist auch gut, wenn man in einem gewissen Alter quasi in eine Pflege- oder Adoptionsfamilie kommt. Wie gesagt, an die ersten 7 Monate bewusst erinnere ich mich nicht daran. Ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz andere Geschichte wiederum ist, wenn man schon andere Kindheitserinnerungen hat und plötzlich da rausgerissen wird, woanders wieder eingesetzt wird. Also die Wurzeln literally immer wieder umgepflanzt werden. Wie gesagt, jede Geschichte ist da sehr individuell. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich von relativ Anfang an da in eine sehr liebende Familie gekommen bin.
Jetzt hast du eben schon mal angedeutet, dass du auch Therapieerfahrung hast, eigene. Weißt du, wann das angefangen hat? Oder war das ein Wunsch, der von dir ausging? Oder war das auch etwas, vielleicht, was deine Eltern sozusagen mit befördert haben, weil sie gesagt haben, da wird sicherlich was aufzuarbeiten sein. Wir fangen das jetzt schon mal im frühen Alter an.
Mhm. Ich glaube, das wäre ganz gut gewesen. Das hätte vieles einfacher gemacht. Aber wie gesagt, in den 90ern, ich glaube, da war man noch nicht ganz so weit, auf sowas bewusst zu gucken. Und es ging dann so in der Pubertät los,
ja,
dass ich mich in der Pubertät angefangen habe zu fragen, wo komme ich her, warum sehe ich aus, wie ich aussehe, wie sieht mein Erzeuger aus? Ja, so eine Art Identitätssuche. Entschuldigung, deutsche Wörter, das ist heute schwierig. Ja. Und das war herausfordernd, weil meine Eltern mir sehr wenige Antworten natürlich darauf geben konnten. Und je mehr ich mich da gefragt habe, desto mehr bin ich dann in diesen Glaubenssatz abgerutscht, ich bin gar nicht liebenswert. Warum bin ich eigentlich hier? Wenn meine Mutter mich damals im Krankenhaus hat liegen lassen, wie kann man ein neugeborenes Baby verlassen, zurücklassen, alleine lassen? Und ich habe mich damals so genau auf diese Gedanken gestürzt, das war gar nicht gesund. Und das war letztlich auch der Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, also selbst auch gesagt habe, da müssen wir mal professionell ran.
Und das begann dann tatsächlich in der Pubertät? Was ja auch immer noch früh ist, ne? Also total verständlich, dass es da aufkommt, aber bezogen auf sehr viele andere Menschen, die sich in Therapie befinden, ist Pubertät trotzdem noch sehr früh eigentlich, ne?
Ja.
Und auch total nachvollziehbar. Ich wüsste nicht, wie man ohne sich diese Fragen zu stellen aus der Situation rauskommen kann. Egal wie liebend das neue Umfeld ist, ich glaube, das ist ganz logisch und nachvollziehbar, dass man zu diesen Glaubenssätzen kommt.
Ja.
Würdest du sagen?
Spoiler, ich arbeite da heute noch dran.
Ich wollte gerade fragen, würdest du sagen, du hast sie aufgelöst? Nein, das ist wahrscheinlich eine lange Aufgabe.
Nein. Also gerade jetzt, und ich glaube, das ist auch was Gutes an Social Media, dass wir mehr und mehr Awareness für mentale Themen haben. Mhm. Ich glaube, es ist nicht gut, dass da draußen wahnsinnig viele Tests existieren, die einfach falsche Dinge diagnostizieren. Aber dass wir grundsätzlich darüber sprechen, wie viel Potenzial in mentaler Gesundheit oder Aufarbeitung derer liegt, das ist, glaube ich, was sehr, sehr Gutes. Und wenn wir dann über so Dinge wie Attachment Styles etc. reden, die natürlich auch sehr, sehr früh geprägt werden, wenn ich da heute lese, dass ich da so ängstlich vermeidend bin, dann weiß ich schon, wo das herkommt. Also diese Angst, verlassen zu werden und der Versuch, das zu vermeiden, das habe ich heute noch in mir.
Ja. Wie ist das denn? Ich kann das ja alles. Also ich bin in deinem Profil versunken, ich habe mir sozusagen so viel über dich angelesen und angeguckt, wie ich konnte. Trotzdem bleibt das ja für mich ein theoretischer Blick von außen. Kannst du mir erklären oder erzählen, ob das jetzt, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das wirklich ein Thema, was dich jeden Tag beschäftigt? Mhm. Oder gibt es auch Tage dazwischen, wo das zwar irgendwie in dir ist, natürlich, du kriegst es immer bei dir, aber wo das dann nicht so eine Präsenz hat?
Mhm. Also ich sag mal so, die Adoptionsgeschichte per se selbst ist überhaupt nicht präsent. Also ich bin ein ganz normaler Mensch, aufgewachsen in meiner Familie. Diese Geschichte ist da, ich erzähle sie gerne, aber ich bin nicht die adoptierte Sarah, sondern ich bin halt Sarah mit Mama und Papa und es gab 7 Monate, bevor ich bei denen war. Ja. Das beschäftigt mich keineswegs jeden Tag. Es ist eher, wenn ich mich, und ich reflektiere sehr viel und ich glaube, ich bin sehr, sehr nah bei mir, was mal gut, mal schlecht ist, aber wenn ich reflektiere, woher meine Glaubenssätze kommen, woher meine Gedanken kommen und besonders dieser Gedanke, nicht liebenswert zu sein, dann geht das immer wieder einher mit, guck mal, was du so erlebt hast die ersten 7 Monate.
Mhm. Ja. Und ist es dann etwas, wenn du jemanden neu kennenlernst, egal jetzt ob beziehungstechnisch oder auch eine Freundschaft oder sowas, gibt es ja immer so einen Punkt, wo man, sag ich mal, ziemlich lange in Anführungsstrichen oberflächlich miteinander sein kann und trotzdem eine gute Zeit haben kann. Und dann gibt es ja auch so einen Punkt, wo man vielleicht tiefer einsteigt und auch eben sich selber erklärt, indem man seine Vergangenheit erklärt, egal welche Art, ob das jetzt deine Art von Geschichte ist oder irgendwas anderes, was einem passiert ist und was einen geprägt hat und was vielleicht Grund dafür ist, dass man sich in Situation A dann dementsprechend verhält. Gibt es da dann Punkte, wo du sagst, okay, doch, also mit den Menschen, mit denen ich viel zu tun habe, denen erzähle ich das schon, damit sie einfach auch ein bisschen mehr verstehen, warum ich wie ticke?
Definitiv. Also was das angeht, bin ich ein offenes Buch.
Ja.
Weil, man muss, glaube ich, diese Dinge so ein bisschen über mich wissen, um manche Reaktionen von mir oder manche Wesenszüge oder Verhaltensmuster verstehen zu können. Doch.
Und gibt es Situationen, die dich besonders dann darüber nachdenken lassen, vielleicht weil es dir gerade nicht gut geht, aus irgendwelchen anderen Gründen möglicherweise auch? Oder ist es vielleicht auch so, dass es, wenn es einem besonders gut geht, man darüber reflektiert, weil man vielleicht dann auch mit einer Angst hat, irgendwas zu verlieren, wenn es zu schön ist sozusagen?
Mhm. Tatsächlich ist es nur in den Momenten, wo es mir nicht so gut geht. Wenn es mir gut geht, dann genieße ich das einfach. Also ich weiß, was du meinst mit dieser Verlustangst oder diesem, oh, es kann, irgendwo ist doch ein Haken. Jeden Moment wird das Gute wieder verschwinden. Das kenne ich sehr gut, aber in solchen Momenten beschäftigt mich das gar nicht. Da bin ich dann einfach mal wirklich losgelöst, glücklich. Aber in schlechten Momenten, dann ist das immer präsent und dann geht irgendwann wieder dieses Fragenkarussell los. Und wie gesagt, das ist auch der Grund, warum ich bis heute immer mal wieder in Therapie bin. Und das ist auch etwas, was mir da wirklich sehr, sehr weiterhilft. Doch, einfach um immer mal wieder neue Perspektiven zu kommen, neue Gedankenansätze. Also ich brauche niemanden, der mir sagt, dass ich liebenswert bin. Da habe ich genug Menschen um mich rum, so komisch das jetzt klingt. Die größte Challenge ist für mich, das selber mir sagen zu können. Mhm. Und das ist wahnsinnig schwer, wenn ich einfach darüber nachdenke, wie tief das in mir sitzt, dass ich damals einfach zurückgelassen wurde, ja.
Wenn du jetzt gesagt hast, so als wenn im Kindesalter, wo Kinder unreflektiert einfach rausplabbern, was sie so aufgreifen und das gar nicht richtig einsortieren können, ist das ja nochmal eine andere, hat vielleicht ja nochmal einen anderen Wert, als wenn das jetzt heutzutage passiert mit erwachsenen, reifen Menschen?
Ja, das prallt an mir ab.
Das prallt an dir ab?
Ja. Ach, ja. Also, wenn Menschen es gar nicht erst versuchen wollen zu verstehen, dann ist das auch nicht mein Job, das zu versuchen. Ja. Also das prallt an mir ab. Das ist eher, wenn Menschen, die sonst über großes Empathievermögen verfügen, es gar nicht verstehen wollen. Das ist dann so, wo ich denke, wie kannst du das denn nicht verstehen? Ja. Aber ja, wenn das jetzt jemand ist, der sich emotional nicht sonderlich über einen gewissen Horizont hinaus bewegen möchte, willentlich, dann kann ich damit sehr gut umgehen. Ja.
Ich finde, das Schöne an deiner Geschichte ist, dass du ein warmes Zuhause hast, was ja immer noch sozusagen nah bei dir ist und du hast zwei liebende, dich liebende Eltern, die du wahrscheinlich genauso liebst, wie sie dich lieben, nach wie vor. Das heißt, da fehlt dir ja quasi nichts. Ich habe so darüber nachgedacht, in welchen Situationen ich sozusagen zum Telefonhörer greife und meine Eltern anrufe oder an meine Eltern denke oder deren Rat brauche oder. Und dann bin ich so dazu gekommen, dass ich dachte, das hat Sarah wahrscheinlich alles, diese Möglichkeiten. Aber es gibt Momente, wo man vielleicht doch sozusagen diese leibliche Komponente braucht. Sagen wir mal, es gibt eine Krankheit. Eine Krankheit, die vielleicht zurückzuführen ist auf etwas, was vielleicht von der vorherigen Generation kommt. Hattest du da schon irgendwelche Kontaktpunkte oder Erlebnisse, wo du gesagt hast, alleine deswegen, also gar nicht, weil ich jetzt eine emotionale Schulter brauche meiner leiblichen Mutter, sondern ich möchte eigentlich gerne wissen, habe ich jetzt meinetwegen das und das von ihr vererbt bekommen? Gibt es sowas?
So oft. Also gefühlt bei jedem Arztbesuch oder wenn man eine neue Akte, wenn man irgendwo neu in der Akte aufgenommen wird bei einem neuen Arzt, gibt es ja immer die Frage auf diesem Fragebogen, sind familienbedingt Krankheiten bekannt? Ja. Keine Ahnung. Mhm. Wenn du mein Profil angeguckt hast, dann hast du ja vielleicht auch gesehen, dass ich die ein oder andere Krankheit mit mir trage. Natürlich sind dann Fragen so, inwieweit ist das bedingt durch meinen Genpool, inwieweit ist das ganz unabhängig davon? Aber nee, also wirklich, es ist nicht sehr präsent in meinem Alltag, dieses Thema. Ich habe gerade drüber nachgedacht, es kommt schon einmal die Woche vor, dass ich in einem Gespräch mit jemandem sage, ich bin adoptiert. Ich habe gerade überlegt, warum. Ich glaube, es ist meistens die Frage nach Geschwistern oder dies, das, weil ich dann immer sage, ich bin adoptiert, ich habe aber einen leiblichen Bruder, aber mit dem bin ich nicht aufgewachsen. Also so Das kommt schon so 2-3 Mal im Monat vor, einfach wenn man jemanden kennenlernt, sich unterhält. Ich gehe da sehr, sehr offen damit um. Und ich glaube, das ist auch ganz gut und hilft anderen, die halt noch nicht so viele Berührungspunkte damit hatten, einen leichteren Zugang zu finden.
Ja, das finde ich interessant. Ich habe darüber lange nachgedacht, weil ich finde es schön, dass du so ein, wie du sagst, offenes Buch bist, weil man auch sich deswegen auch traut, Fragen zu stellen. Und aus jeder Frage, die ich stelle, lerne ich ja etwas. So, wenn ich das mit Respekt mache und dir nicht ein schlechtes Gefühl dabei gebe. aber ich kenne auch jemanden, der adoptiert ist und der für sich entschieden hat, das weiß mein allerengster Kreis, aber ich möchte das nicht nach außen tragen. Nicht, weil es mir unangenehm ist, sondern oder weil es mir selber unangenehme Gefühle hervorhoben würde, sondern weil einfach, ich habe keine Lust, das dann zu erklären. Und dann taucht man ab und dann ist man auf jeder Küchenparty immer mit diesem Thema konfrontiert und so weiter und so fort. Und auch das verstehe ich total. Also es hat total. So beides seine Berechtigung irgendwo. Ja. Ich dachte dann so, wenn man eher sozusagen die offene Buchstrategie fährt, ist man auch weniger, in Anführungsstrichen, angreifbar. Weißt du, wie ich meine? Es gibt kein Geheimnis, was andere herausfinden können. Dabei ist es jetzt ja kein schlechtes Geheimnis, nicht falsch verstehen. Aber Ja, ich habe da so drüber nachgedacht, was sozusagen den einen dazu führt, das so zu handzuhaben und dich dann eben anders. Kannst du das für dich selber beantworten?
Ich glaube, dass ich sagen kann, dass ich diese Person komplett verstehen kann. Und ich glaube genauso, dass diese Person mich komplett verstehen kann. Und ich glaube, dass wir alle so viele Geschichten in uns tragen, die manche mit einer Kraft erzählen können und wollen, weil es sie antreibt, und die andere genau aus dem Grund nicht erzählen können, weil es zu viel Kraft raubt. Und ich glaube, so ist das mit der Adoption wie mit vielen anderen Themen auch. Wir haben Menschen, die sich das auf die Fahne schreiben, darüber zu sprechen. Und diese Menschen brauchen die Menschen, die die Kraft genau dafür nicht haben.
Ja, stimmt. So bedenkt sich irgendwie auch. Ja. Was sind denn so die Fragen, die vermutlich ungelöst bleiben, die dich am meisten beschäftigen? Oder kannst du das abkapseln und sagen, ich werde diese Fragen nicht stellen, auf die ich keine Antwort bekommen werde?
Natürlich, irgendwann haben meine Eltern mir wirklich aus Spaß mal so einen DNA-Heritage-Test geschenkt, weil ich natürlich eine große Neugier habe, so wie setzt sich denn mein Genpool so grob zusammen? Und das Witzigste ist, das war noch lange bevor ich jetzt hier nach Irland ausgewandert bin, dass ich sehr viel DNA, also einen sehr, sehr spezifischen DNA-Teil aus einem, also wie, als würde man jetzt sagen, Bundesland Baden-Württemberg. So spezifisch ist mein DNA-Teil aus Irland. Und das ist der einzige Teil, der so spezifisch ist.
Ja.
Das ist schon creepy. Ich weiß, dass ich von meiner leiblichen Mutter keine Antworten kriegen würde. Also ich weiß, dass ich niemals erfahren werde, wer mein Erzeuger ist. Und das ist schon so, es ist keine Lücke, wo ich das Bedürfnis verspüre, die zu füllen. Ich habe einen Vater, ich habe eine Mutter, ich habe zwei liebende Eltern. Ich bin so unfassbar gesegnet mit den beiden. Aber, nee, kein Aber. Es ist kein Gefühl von, ich hätte keine Wurzeln oder da fehlt irgendwas. Es ist jetzt viel mehr jetzt in einem Alter, wo ich wirklich seit Jahren selbst diesen Kinderwunsch habe und der gerade noch mal durch eine Trennung in noch viel weitere Ferne gerückt ist, dass ich so ein bisschen nicht wie auf heißen Kohlen sitze, aber das ist auch gerade tatsächlich ein Thema, das ich in der Therapie angehe. Warum ist dieser Kinderwunsch so stark? So, ich habe Freundinnen, die sagen, nee, ich will auf gar keinen Fall Kinder. Ich habe Freundinnen, also dieses, man ist ja dann so besonders in dem Alter, in dem wir jetzt sind, ist das ja wirklich ein Thema. Und ich will nicht Mutter werden, um irgendwas zu reparieren. Das ist ganz klar. Aber ich habe schon das Bedürfnis, es einfach 10-mal besser zu machen. Irgendwie. Und warum ich auch viel darüber spreche, wer sagt denn, dass nicht ich selbst irgendwann adoptiere? Ja. Gerade weil ich weiß, wie schön es enden kann. So. Ja.
Das heißt, du bist jetzt nicht nur zufällig in Irland.
Nee, also gibt es irgendwas in dir? Das ist einer Trennung geschuldet.
Ach so, okay, das war der Auslöser. Okay, ich dachte, das wäre vielleicht auch so ein bisschen, also so wie ich dein Profil gelesen habe, bist du eher Team Schicksal als Team Zufall?
Also, hättest du mich das vor 1-2 Jahren gefragt, dann hätte ich gesagt, nein, das ist alles Determinismus, das führt zu dem und das führt zu dem und Schicksal, seit ich hierher gezogen bin, ich weiß nicht, also ich glaube jetzt noch nicht an Feen und Kobolde, aber es passieren sehr, sehr viele komische Zufälle, die ich nicht mehr erklären kann. Und ich lerne gerade einfach, manche Dinge muss man vielleicht gar nicht erklären.
Ja.
Aber ja.
Ja,
also mein Leben ist nicht gerade alles, aber nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Und ich sitze hier und schmunze darüber und gucke, wo es hinführt. Aber immerhin bin ich hier.
Ja, ich hatte nämlich, dass du auch einen genetischen Anteil in dir trägst, der irisch spricht, sage ich jetzt mal. Das habe ich erst später gelesen. Und ich hatte mich davor schon gefragt, warum es einen nach Irland zieht. Und ich war noch nie in Irland und ich habe über dein Profil eine ganze Menge über Irland gesehen und erfahren, sage ich mal. Und ich finde es großartig. Gleichzeitig ist es ein starker Akzent, der da gesprochen wird. Und es wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber ich meine, du sprichst ja auch sehr gutes Englisch. Und es ist so, hat so was Gemütliches und so was Heimeliges. Und dann habe ich halt kurzzeitig gedacht, vielleicht bist du insgeheim auf der Suche oder denkst, na, wenn ich Team Schicksal bin, vielleicht begegne ich jemandem, der vielleicht mit mir verwandt ist, zu tun hat oder so. Aber vielleicht ist es auch einfach deine irgendwas Irisches in dir, das dich dahin zieht und dich da so heimelig fühlen lässt. Vielleicht ist es auch das. Kann man beides nicht erklären.
Ich schließe nicht aus, dass ich irgendwann mal so ein bisschen mehr in diese Heritage-Suche einsteige. Ich habe schon über dieses Profil so Verwandte hier kontaktiert, aber ich bin zweimal im Jahr auf dieser Plattform und ich glaube, das wurde einfach nicht gesehen, gelesen. Aber natürlich sind da so Fragen so, warum Irland? Ich weiß, warum Irland. Meine Oma hat mich gefühlt hierher geführt so. Also irgendwie fühlt es sich so ein bisschen an und ich hasse sowas zu sagen, weil ich so ein rationaler Mensch normalerweise bin, aber ich auch so tief fühle und so emotional bin. Und ich hasse es, dass ich das jetzt laut ausspreche, aber trotzdem fühlt es sich an, als wäre ich gerade in so einem riesigen irischen Puzzle oder so einem Schicksalspuzzle. Und ich bin erst so bei 30%, aber diese ganzen Fäden stricken irgendwo hin und ich bin sehr gespannt, wo sie hinstricken.
Ja.
So. Ja. Weil hier passieren wirklich viele amüsant, skurrile Dinge auf schöne Art und Weise, die ich einfach nicht erklären kann.
Nimm uns noch mal ein bisschen mit in dein irisches Leben. Was machst du denn da so?
Ich bin Fotografin. Ich sage immer, also ich habe die letzten 5 Jahre selbstständig als Influencerin, Content Creator gearbeitet. Influencerin in dem Sinne, dass ich einfach sehr, sehr viele Themen anspreche. Also nebst dem Thema der Adoption spreche ich viel über mentale Gesundheit, über meine Erkrankung an MS und weitere Themen. Und also ich bin jetzt keine Influencerin, die jeden Tag irgendeinen Rabattcode postet. Das meine ich nicht mit Influencerin, sondern ich möchte gerne andere inspirieren, die kleinen Dinge nicht zu übersehen. So. Mhm. Das war jetzt so die letzten 5 Jahre. Jetzt bin ich hier und Influencen ist in Irland nicht ganz so eine Sache. Deswegen stütze ich mich wieder so auf das, was ich gut kann. Das ist die Fotografie und ich arbeite hier jetzt sehr, sehr viel kreativ mit vielen Musikern zusammen, mit Cafés, mit Pubs. Also wer auch gerade immer irgendwie Content braucht, ruft mich mittlerweile an. Und das ist jetzt hier so mein Doing. Aber es ist ein komplett anderes Leben, als ich es in Deutschland hatte.
Ja.
Und das ist das, was ich aber gerade brauche. Ich brauche Ruhe und ich brauche Entschleunigung und mir war einfach alles zu schnell.
Dieses Auswandern ist ja eine wahnsinnig emotionale Sache, ne?
Ja.
In vielen Fällen. Man, egal wie sozusagen das Familienkonstrukt vorher zu Hause aussah, aber man bindet halt so ein paar Seile los und geht auf die große Reise und es ist ja auch schwer, Kontakt zu halten. Manchmal, den einen fällt es auch leichter, den anderen schwerer. Meinst du, das war jetzt für dich was anderes? Als für andere?
Insofern ist es so, dass Familie für mich tatsächlich nur noch meine beiden Eltern bedeutet. Großeltern sind nicht mehr da und auch zu anderen Familienmitgliedern sind jetzt, abgesehen von 2 Tanten und 2 Onkeln, aber diese Kernfamilie sind wirklich wir drei. Wir sind wie die 3 Musketiere.
Ja.
Zuvor habe ich in Hamburg gewohnt, was schon 6 Stunden Fahrt von meinen Eltern entfernt war. Mhm. Wenn sie jetzt sich auf den Weg zu mir hierher machen, dann sind das effizient auch 6 bis 8 Stunden. Also meine Mutter hat gesagt, ob ich jetzt 6 Stunden nach Hamburg fahre oder ob ich da an die irische Westküste fliege, ist mir egal, geh.
Ja.
Man muss dazu sagen, meine Eltern sind auch in Anfang der 20er, ihre 20er ausgewandert damals. Deswegen, sie verstehen das alles. Sie haben mich hier besucht in diesem Jahr, haben komplett nachvollziehen können, was ich an diesem Ort hier finde und warum ich ihn so liebe. Und da war nie eine Spur von, ist das das Richtige, Sarah? Solltest du das machen? Niemals. Also ich habe da grenzenlosen Support von denen. Wie du schon sagst, es ist aber auch eine Herausforderung, weil ich schon merke, dass da eine ganz schöne Distanz ist. Und ich glaube, jetzt unabhängig von dem ganzen familiären Konstrukt, in dem Moment, wo man auswandert, erfahre ich gerade, dass man sich deutlich schneller anders verändert als die Freunde oder Familie, die man zurücklässt, die in ihrem gewohnten Alltag und Umfeld bleibt.
Mhm.
Also ich bin hier jeden Tag mit einer neuen Kultur immer noch konfrontiert. Auch nach 4 Jahren lerne ich hier jeden Tag so, ah, okay, so laufen die Dinge hier, das ist ja weird. Das ist so eine wahnsinnig krasse Veränderung in deutlich kürzerer Zeit. Und das dann über den Atlantik wortwörtlich in der Kommunikation alles aufrechtzuerhalten, und das ist schon eine Challenge. So. Und da habe ich schon auch so ein paar Gedanken, werde ich das irgendwann bereuen? Und ich glaube, das kennen viele, die irgendwie noch ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben. Die Eltern werden nicht jünger. Man macht sich Gedanken, wie wird das in 5 Jahren aussehen, wie wird das in 10 Jahren aussehen? Hätte ich vielleicht mehr Zeit verbringen sollen mit denen? Das sind schon Gedanken, die ich habe.
Ja, die haben, glaube ich, die allermeisten von uns, ne?
Ja.
Und gleichzeitig muss man auch ein eigenes Leben leben,
aber auch nichts bereuen wollen später.
Ja, ja. Schmaler Grat manchmal. Weil eigentlich ist es so schön, dass die Eltern sagen, flieg. Ne? Deine Wurzeln sind hier, aber flieg, soweit du kannst. Und wir sind trotzdem verbunden. Aber natürlich, ja, ist Familie Nummer Familie. Man will sie jetzt nicht, wenn nichts vorgefallen ist, nicht komplett in den Rücken kehren, aber man möchte auch sein eigenes Leben leben.
Ja.
Besuchen dich deine Eltern dann über Weihnachten?
Ich fliege natürlich zu meinen Eltern. Du fliegst nach Hause. Also das ist meine Regel. Das war auch, ich war jetzt gerade 10 Jahre in einer Beziehung. Wir haben auch nie Weihnachten zusammen gefeiert, weil die goldene Regel ist, solange die Eltern gesund sind, isst man Weihnachten bei den Eltern. Punkt. Und da gab es nie was dran zu rütteln. Und das wird auch jetzt, wo ich hier lebe, nicht anders sein.
Und ist der 23. Dezember dann nochmal irgendwie anders von euch gefeiert als sowieso schon der 24.?
Also ich habe... Und da kommen mir jetzt fast die Tränen. Ich habe für nächste Woche tatsächlich meinen Flug auf den 23. bewusst gebucht, weil es ist mein Nachhausekommen.
Ja, richtig schön. Gibt es eigentlich Kontakt so unter, ich sag mal, Adoptivkindern, andere Menschen, die das ein ähnliches Schicksal haben, wie so eine Art, jetzt nicht negativ gemeint oder sowas, Selbsthilfegruppe, sage ich mal, dass man sich so austauschen kann, weil ihr einfach eine... Wie bitte?
Als eine Art Supportsystem, meinst
du? Ja, weil es gibt ja Themen, die nur Menschen nachvollziehen können, die es selber erlebt haben. Deswegen meine ich. Also, dass man sich da nochmal anders austauscht als jemand, der einfach ein offenes Ohr hat und sehr empathisch zuhört und gewisse Fragen stellt oder auch nicht. Dass man da so ein bisschen sich so nochmal anders wohlfühlt, wie so ein Safe Space?
Tatsächlich war das noch nie in meinem Leben, jetzt wo du sagst, ein Thema. Also, wenn ich jemanden begegne und das relativ schnell... in Anführungszeichen, an die Oberfläche kommt, dass beide adoptiert sind, dann sind das ja in der Regel zwei Personen, die gar keine Scham oder Scham ist das falsche Wort, gar keine, ich sag mal, Konfrontationsangst haben, das zu äußern. Und dementsprechend, glaube ich, sind das dann auch schnell zwei Personen, die vollkommen fein damit sind.
Ja, mhm. Ja, stimmt.
Wie gesagt, Adoption ist überhaupt nicht... Ja, das ist schwer zu pauschalisieren, weil mir immer wieder bewusst wird, jede Adoptionsgeschichte ist unterschiedlich. Es gibt auch unschöne natürlich da draußen. Aber nein, den Fall gab es tatsächlich noch nie, dass ich mich jetzt mit jemandem bewusst ausgetauscht habe darüber. Und ich habe auch nie jemanden getroffen, der sich mit mir bewusst darüber austauschen wollte. So, wenn man adoptiert ist, dann ist man halt adoptiert.
Ja, und es ist schön, dass du auch sagst, meine Geschichte ist eine schöne Geschichte. Und so hast du ja auch ein, zwei Posts angefangen zu sagen, das ist ein Weihnachtswunder und das ist jetzt nicht etwas, worüber ich hinter vorgehaltener Hand spreche oder sowas. Ich kann dazu ganz offen und stolz stehen und gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das hätte ich gerne so als Überschrift an alle rausgegeben, die vielleicht was Falsches denken über mich, falls Falsches denken über das Thema Adoption, Pflege und so weiter, was man so mal gerade rücken möchte?
Ja. Ich glaube, was ich einfach gelernt habe, gerade durch diese Geschichte, ist, dass Liebe nichts mit DNA zu tun hat. Und dass auch wenn es viel, viel Kraft kostet, man sich auch wirklich Familie aussuchen kann und gucken kann, wo fühle ich mich zu Hause. Und das muss mit DNA gar nichts zu tun haben. So, ja. Also dass es auf unserer Welt doch wirklich so viele Möglichkeiten gibt, Liebe zu finden und dass man das nicht vielleicht immer da findet, wo man es erwarten würde.
Ja,
das hast du richtig. Das klingt schon wieder viel zu negativ.
Nein, ich glaube, ich kann das Richtige daraus lesen, das Positive daraus lesen. Ich danke dir sehr, dass du dich heute so geöffnet hast. Ich hoffe, ich habe keine Fragen gestellt, die dir ein unwohles Gefühl gegeben haben. Wenn es dem so wäre, würde ich gerne daraus lernen.
Vielleicht, was ich gerne noch erzählen würde, ich weiß nicht, warum es mir genau jetzt einfällt, aber ich habe meine Mama schon gefragt, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich war auf jeden Fall noch jung. Und ich habe sie gefragt, Mama, liebst du mich denn genauso, wie als wäre ich dein eigenes Kind, so als hättest du mich geboren? Und dann hat meine Mama gesagt, Sarah, ich liebe dich noch viel mehr, du wirst niemals verstehen können, wie sehr ich dich liebe. Und selbst heute, mit Mitte 30, wenn ich sage, boah, Mama, lass das jetzt, ich habe mein eigenes Leben, lass mich. Und sie sagt, Sarah, du wirst immer mein Kind sein. Und wenn du 40 bist, wirst du noch immer mein Kind sein. Und ich glaube, dass meine Eltern das größte Zeugnis dafür sind, dass man ein adoptiertes Kind genauso lieben kann, wenn nicht vielleicht sogar noch mehr, weil man sich bewusst wirklich mal entscheiden musste. Ja. Dass man das genauso lieben kann und dass Adoption oder Gene oder DNA überhaupt nichts mit der Liebe zu tun hat. Mhm. Das ist mir, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, das ist für Menschen, die mit dem Thema gar keine Berührung hatten oder die halt, wie du schon sagst, sich nicht hineinversetzen können, schwer zu greifen, wie auch. Aber was kann ich tun, außer es aus meiner Situation heraus zu sagen, hey, so und so fühlt es sich an und das ist gut.
Ich glaube auch, dass es eine Art Vorurteil ist. Also sowohl vielleicht von außen betrachtet darauf immer dieser Satz, ne, ich könnte das nicht. Mhm. Gebe ich ja auch diesen Satz. Man weiß es ja gar nicht, bis man nicht drinsteckt. Aber das eine und das andere auch, sich vielleicht als Pflegeeltern die Frage zu stellen, wie fühlt sich das an? Aber das ist auch schon, wenn man das zweite leibliche Kind bekommt, weiß man vorher nicht, wie geht das? Wie kann ich denn noch einen Menschen lieben? Egal, ob der jetzt sozusagen aus mir selbst entstanden ist oder wie in deinem Fall vor der Tür lag.
Also ich muss auch sagen, wie gesagt, ich beschäftige mich ja viel damit. Ich wäre gerne Mutter oder werde gerne Mutter eines Tages. Wenn es mir nicht vergönnt ist, werde ich genauso trotzdem Respekt davor haben. Aber ja, kann ich das so? Wo kommt dieses Kind denn her? Ich weiß so wenig über die Vorgeschichte. Ja. Schaffe ich das wirklich? Also nur weil ich das selber so gut erfahren habe, heißt das nicht, dass ich nicht verstehen kann, wenn man Respekt hat.
Ja, ja. Ja, interessant. Ja. Ja, großes Thema. Ich hoffe, nein, ich wünsche dir jetzt erstmal vor Weihnachten einen guten Rückflug.
Dankeschön.
Ein stressfreies Fest mit der Familie. Und ich hoffe, dass alle deine Träume so in Erfüllung gehen. Und ich weiß, dass du uns hier und da sicherlich mitnimmst auf deinem Account. Den schreiben wir auch nochmal in die Shownotes. Großstadt Klein heißt der.
Danke.
Und da kann man ein bisschen abtauchen, auch in das irische Leben. Und ich finde, das ist wirklich immer ein bisschen wie Urlaub. Aber gepaart eben mit ernsthaften Themen. Vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für die schönen Worte, für deine Zeit und ja, die Möglichkeit, darüber sprechen zu dürfen.
Danke dir.
Frohe Weihnachten.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein bisschen Liebe da. Abonniert den Podcast dort, wo ihr ihn hört. Bewertet ihn unbedingt, ganz wichtig. Folgt unserem neuen Instagram-Kanal, echtemamas.ehrlichgesagt. Da wollen wir nämlich ganz separat für diesen Podcast ein bisschen Fahrt aufnehmen und kommentiert und liked, was das Zeug hält. Wünscht euch Gäste und Gästinnen, die uns durchs Schlüsselloch gucken und auch hören lassen sollen. Und teilt in eure Stories, wie und wo und wann ihr diese Folge hört und ob sie euch gefallen hat. Und nicht vergessen, verlinkt uns natürlich. Das würde mich total freuen. Bis nächste Woche bei Ehrlich gesagt, eure Nora.